Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast und einer weiteren Halbzeit mit, und da haben wir heute hohen, vielleicht sogar sehr hohen Besuch, den höchsten, den wir jemals hatten, mit DFB-Dekorationen, die Schiedsrichterin Miriam Schwärmer. Hallo Miriam.
Hallo.
Und unser interner Schiedsrichterbeauftragter Jonas ist natürlich auch mit dabei.
Um Gottes Willen, hallo.
Bei unserer Halbzeit laden wir immer Personen ein, die aus dem Fußballkosmos kommen und sprechen dann eine Halbzeit, 45 Minuten lang, über das Thema, das die Person am meisten bewegt. Miriam, schön, dass du da bist. Magst du dich denn einmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst, damit wir dich schon mal ein bisschen kennenlernen?
Ja, mein Name ist Miriam Schwärmer und ich bin Fußballschiedsrichterin, zum einen in der ersten Frauenbundesliga, aber auch bei den Herren in der Regionalliga, und ich komme aus Rieder im wunderschönen Harz.
Wunderbar. Wir haben, bevor wir zum Gespräch kommen, gibt es bei uns immer nur eine einzige Kategorie, die wir haben, und die heißt: Es gibt keine dummen Fragen, aber welche ist es denn bei dir? Also welche Frage zum Thema Schiedsrichterei hörst du denn immer wieder?
Also das ist natürlich vor allen Dingen als Frau wahrscheinlich das Problem, dass man diese Frage immer hört, aber es kommt eigentlich immer: Was pfeifst du denn lieber, Frauen oder Männer? Und da kann man irgendwie nicht so richtig gut eine Antwort drauf finden, zumindest geht mir das so, weil es natürlich Unterschiede gibt zwischen Frauen- und Männerfußball. Aber trotzdem geht es ja an sich um den Sport und jedes hat so seinen Reiz. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht kategorisch für mich entscheiden, was finde ich jetzt besser oder was macht mir mehr Spaß.
Gut, damit ist der halbe Fragenkatalog gestrichen. lass mal ins Gespräch einsteigen. Und ich sag mal so die erste Frage: Wie bist du überhaupt zum Fußball im Allgemeinen und zur Schiedsrichterei gekommen? Hast du irgendwie auch so einen typischen Papa, Mama haben dich mit zum Fußball genommen und bist dadurch reingekommen, oder bist du anders dazu gekommen?
Nee, genau. Also bei mir war es der typische Papa-Move sozusagen. Beziehungsweise habe ich so früher selber Fußball gespielt bei uns im Verein im Dorf. Und irgendwann hat sich die Mannschaft aufgelöst. Und ich hatte irgendwie trotzdem Lust, was mit Fußball zu machen, weil ich einfach den Sport unglaublich mag und toll finde. Und mein Vater, der war früher selbst Schiedsrichter. Und natürlich findet man als Tochter das ja dann zum Teil super, was der Vater macht. Und dann habe ich ihn halt immer gefragt, ob ich nicht mal mitkommen kann und ob ich mir das mal anschauen kann. Und dann bin ich dazu sozusagen gekommen und habe irgendwann gesagt, ich möchte auch Schiedsrichterin werden. Und damals hat dann mein Vater gesagt, ja, du kannst gerne mit zu der Neulingsprüfung kommen, aber wenn du es dann machst du es richtig. Und das war jetzt vor fast 20 Jahren. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt müsste man ihn fragen, ob es jetzt mittlerweile für ihn richtig ist, was ich mache. Aber auf jeden Fall bin ich so zum Fußball gekommen.
Ja, also der klassische Weg. Welche Position hast du gespielt im Verein früher?
Ich war hinten in der Abwehr, aber nicht sonderlich gut. Und wie gesagt, nur ein paar Jahre, und dann habe ich mich voll auf das Schiedsrichterwesen fokussiert und bin dahin.
Wichtige geblieben. Frage: Wie war dein Verhältnis zu Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern?
Gut, würde ich sagen. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der ja aus einer Schiedsrichterfamilie kommt, der, glaube ich, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Schiedsrichtern hat. Da muss man sich dann immer schämen, wenn man bei ihm dazu guckt. Aber
wahrscheinlich wie bei so ein bisschen wie bei Lehrerkindern, wo man dann, wo es auch die eine oder die andere gibt dann.
Ja, genau.
Nimm uns doch mal so ein bisschen mit zu so einem typischen Tagesablauf bei dir. Also wann kriegst du so deine Ansetzung und wie läuft dann so ein Spieltag konkret ab als Schiedsrichterin?
Also meistens bekommt man ja circa 2 bis 3 Wochen vorher die Vorabinformation, dass man zu diesem Spiel angesetzt ist. Und dann bereitet man dementsprechend alles vor. Das hängt natürlich auch davon ab, wo man unterwegs ist. Also gerade wenn wir in der Bundesliga unterwegs sind, dann machen wir häufig eine Vorabübernachtung, weil sonst einfach die Fahrtstrecken so weit sind. Wenn es in der Regionalliga ist, dann sind es in der Regel Tagesreisen. Also dann fährt man irgendwie morgens los und fährt direkt zum Spielort. Und das hängt dann immer sozusagen davon ab, wenn ich jetzt also in der Frauenbundesliga unterwegs bin, dann trifft man sich mit seinem Team, fährt dann zusammen zu dem Spielort, macht dann abends noch ein Abendessen, vorab bespricht schon mal so 1, 2 Sachen, was auf einen zukommen könnte, was jetzt ja bei dem Spiel zu erwarten ist. Und genau, frühstückt dann am nächsten Tag ganz normal zusammen. Und dann ist es in der Regel so, dass ich versuche, 90 Minuten bis 2 Stunden vor Anpfiff im Stadion zu sein. Das, ja, die Zeit ist immer länger geworden. Früher in der Kreisliga war man, glaube ich, nur 1 Stunde vorher da. Das ist jetzt irgendwie länger, weil es natürlich einfach auch sehr viel mehr Aufwand gibt, organisatorisch, was man alles klären muss. Aber 90 Minuten sind es auf jeden Fall immer. Und dann ist es so, dass man im Stadion ankommt, dass man erstmal auf den Platz geht, sich da alles anschaut. Da machen wir sozusagen die erste Platzbegehung, gucken, ob alles aufgebaut ist, ob alle Linien da sind, wo sie hingehören, beziehungsweise die Eckfahnen stehen, Tore, Netze fest sind und keine Löcher zu sehen sind. Und dann geht's in die Kabine und wir bereiten uns auf das Spiel vor. Dann kommen natürlich immer mal noch Mannschaftsvertreter. Wir gucken, dass die Trikots stimmen, dass das alles, ja, gecheckt ist. Und dann ist meistens auch noch ein Beobachter da beim Spiel, der vorher nochmal reinkommt, sich kurz vorstellt und ja, eventuell festlegt, was ihm wichtig ist, manchmal aber auch nicht. Und dann gehen wir so, naja, 30, 40 Minuten vor Anpfiff gehen wir dann eigentlich raus zum Aufwärmen, machen da unser Programm, sozusagen wie die Spielerin auch. Und dann geht's wieder zurück in die Kabine, wir ziehen uns um und dann geht's raus. Das ist so das, was abläuft.
Du hast ja gesagt, gerade wenn du in der Frauenbundesliga unterwegs bist, eigentlich auch immer mit Vorabübernachtung. Ist das denn schwierig, das dann auch mit seinem, ich sag mal, richtigen Beruf zu vereinbaren? Oder gibt es da irgendwelche Regelungen mit Freistellung?
Also ich bin hauptberuflich bin ich ja Ärztin und habe ein ganz tolles Team, was da hinter mir steht und was da ein großes Verständnis für hat, wenn ich auch mal kurzfristig irgendwie Spieleinsätze bekomme und dann eventuell doch einen Dienst tauschen muss. Und ansonsten ist es meistens so, dass ich ja durch die Arbeit ein Wochenende im Monat nicht kann. Das ist jetzt einfach durch den Beruf bedingt. Mhm. Und dementsprechend melde ich mich für dieses Wochenende dann ab, wo ich arbeiten muss. Und die anderen Wochenenden bin ich dann aber eigentlich flexibel und stehe zur Verfügung. Und wenn jetzt zum Beispiel mal was unter der Woche ist, wie gesagt, dann brauche ich immer einen Kollegen, der mit mir den Dienst tauscht. Aber bisher, toi, 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 hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und die finden es auch ganz gut, was ich mache und habe da große Rückendeckung. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Du hast ja eben auch schon das Thema SchiedsrichterbeobachterInnen angesprochen. Wie wird man denn Bundesliga-Schiedsrichterin? Also wie sieht so ein Werdegang aus, den man durchlaufen muss, auch so mit Aufstiegen immer eine Liga höher? Und wie kommt man da hin?
Also ganz am Anfang steht natürlich erstmal die Schiedsrichterprüfung. Das sind sozusagen mehrere Lehrgänge, wo man die ganzen Regeln lernt. Und am Ende dieser Zeit ist ein Regeltest. Das sind dann meistens 15 Fragen, die man beantworten muss. Und dann kommt noch eine Laufprüfung dazu. Und dann ist man erstmal Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Und dann ist es so, dass man zu den ersten Spielen eingeteilt wird. Am Anfang hat man vielleicht noch einen Coach, der aus dem Schiedsrichterausschuss kommt, der einen begleitet, weil man natürlich nicht weiß, wie läuft das alles ab, was muss ich beachten, welche Formulare muss ich nach dem Spiel ausfüllen und worauf muss ich überhaupt alles achten. Das ist ja schon viel, was auf einen einprasselt, wenn man vielleicht zwar den Fußball an sich mag, aber sonst überhaupt nicht viel mit dem Schiedsrichterwesen zu tun hat. Und irgendwann ist es dann so, dass man halt regelmäßig seine Spiele pfeift und dann kommen Beobachter oder Beobachterinnen dazu und bewerten ein. Das heißt, die gucken sich das Spiel an und entscheiden dann mit, ob man richtig entschieden hat oder ob man was anderes hätte machen können. Und dann entsteht sozusagen ein Punkte-Ranking, also man bekommt Noten Und dieses Notenranking am Ende der Saison gibt dann eine Aussage darüber, ob man absteigt oder ob man idealerweise natürlich aufsteigt. Also es wird in jeder Klasse eine Tabelle erstellt und diejenigen, die weit oben sind in der Tabelle, die Perspektive haben, die sich engagieren, die haben dann die Möglichkeit, in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen. Und so geht das dann über mehrere Jahre weiter. Also bei mir ist es natürlich auch nicht von heute auf morgen gleich passiert, sondern es ist ein Prozess über mehrere Jahre, wo man auch von ganz unterschiedlichen Leuten begleitet wird und die versuchen, einen besser zu machen. Das klappt nicht bei jedem Beobachter. Man kommt natürlich auch nicht mit jedem gut klar. Das ist wieder dieses Lehrerding. Aber im Idealfall soll es eigentlich so sein, dass der Beobachter ein Coach ist, der sozusagen das Beste aus dem jeweiligen Schiedsrichter herausholen möchte. Das heißt, man analysiert, wie sind Laufwege, was kannst du in der Situation besser machen, wie war deine Kommunikation da, was hat gut funktioniert, was kannst du das nächste Mal besser machen. Also natürlich auch diese weichen Skills, die man sich über die Jahre antrainiert, aber dann auch harte Fakten. Hat der Strafstoß gesessen? War die rote Karte richtig? Fehlt da vielleicht im Mittelfeld in der 70. Minute eine gelbe Karte? Dann wird die dementsprechend abgezogen. Dann kriegt man sozusagen eine schlechtere Note. Und ja, so entsteht das Ganze. Und man muss natürlich Glück haben, dass man gute Spiele hat, wo man dann auch die entsprechenden Noten bekommt. Und man braucht Fürsprecher, das ist sicher ohne Frage. Und dann kann man über die Jahre sich nach oben arbeiten.
Kannst du vielleicht einmal noch diese Schiedsrichterbeobachter, ich glaube, jede oder jeder, der auch privat oder in der Kreisklasse Fußball spielt, da hört man das ja auch immer mal wieder. Also aus eigener Erfahrung ist es so, gerade im Winter, konkretes Beispiel, wenn es um die Unterziehsachen geht, die müssen ja die gleiche Farbe haben. Jetzt ist es in der Kreisliga nicht immer ganz so einfach, dass jeder diese gleiche Farbe hat, mal muss man das Trikot wechseln und so weiter. Und es geht, ist eigentlich nie ein Problem, außer wenn ein Schiedsrichter sagt, ich würde gern, aber heute ist ein Beobachter da, es geht leider nicht. Und dann muss man halt frieren. Kannst du vielleicht...
Für die Note des Schiedsrichters.
Ja, genau. Ja, es ist für einen guten Zweck. Es ist für einen guten Zweck. Nein, vielleicht kannst du einmal dieses System Schiedsrichterbeobachter, das ist so, glaube ich, wie so eine Art Blackbox. Man kann sich darunter nicht so richtig was vorstellen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, für jemand, also für mich zum Beispiel war das immer so, ich habe immer so das Bild von einem bösen Mann. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so.
Lass ich mal so stehen. Also das sind in der Regel ehemalige Schiedsrichter, die also aufgehört haben zu pfeifen, entweder altersbedingt oder weil sie zum Beispiel eine Verletzung hatten und auch weiter am Fußball teilhaben wollen. Und die machen dann sozusagen auch nochmal eine Ausbildung, wie man beobachtet, wie man Noten vergibt, dass das alles regelkonform ist. Und ich glaube, Schiedsrichter haben halt einfach immer so ein bisschen Bauchweh, wenn die kommen in der Kreisliga, weil das natürlich auch Regelhüter dann sind und man hat Sorge vielleicht, dass die einem was Böses wollen, beziehungsweise wenn nichts im Spiel passiert, sagen wir mal, es ist ein ganz normales, faires Spiel, vielleicht ein, zwei gelbe Karten, die sitzen alle, das passt. Und dann findet der Beobachter aber nichts, dann wird gesucht. Ich glaube, diesen Eindruck haben manche Schiedsrichter und daher kommt sicherlich, dass man dann auf solche kleinen Sachen achtet, wie passen die Unterziehhosen oder die Unterziehshirts. Es ist halt im Regelwerk festgeschrieben und das ist dann immer das Problem, dass wir Schiedsrichter das ja umsetzen müssen, auch wenn wir vielleicht selber denken, okay, es wäre jetzt egal, ob deine Unterziehhose grün ist in der Kreisliga, aber ich glaube, das ist so der Hintergedanke, warum die Leute davor Sorge haben, dann einen Fehler zu machen, weil sie dann halt eine schlechtere Note bekommen können.
Und sind dann die Bewertungen, also ich gehe davon aus, dass dann jede Schiedsrichterin, jeder Schiedsrichter pro Saison einfach eine gewisse Anzahl Beobachtungen bekommt und das sind dann auch die einzigen Male, in denen die Noten ja vergeben werden können, die dann wiederum darüber entscheiden, ob du absteigst oder gleich bleibst.
Genau, also in den unteren Ligen, da sind es vielleicht so 4, 5 Beobachtungen pro Saison. Und bei uns in der Bundesliga beziehungsweise in der Regionalliga sitzt bei jedem Spiel ein Beobachter da. Also da wird man jedes Spiel beobachtet, weil man sich dann natürlich sicherlich auch vom Verband nichts sagen lassen kann, dass nicht sozusagen mit rechten Dingen zugegangen ist.
Und ich habe Du musst nichts dazu sagen. Ich habe das neulich mal irgendwo gelesen. Könnte ja auch einfach eine Urban Legend sein, aber das zahlt so ein bisschen drauf ein, auf dass ein Spiel auch undankbar sein kann und man gar nichts dafür kann als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Gibt's eine gewisse, wie soll ich das sagen, Bestrafung zum Beispiel bei den Herren, wenn der Videoschiedsrichter eingesetzt werden muss und man dann gegebenenfalls Entscheidungen korrigiert oder nicht, oder der überhaupt eingesetzt werden muss? Spielt das eine Rolle? Weißt du das?
Naja, es wird zumindest trotzdem das Gesamtbild des Spiels gesehen. Also man schaut schon, wie ist die Gesamtleistung und kann das sicherlich dann aber über bestimmte andere Sachen ausgleichen, wenn jetzt, also jetzt in dem Bereich weiß ich es natürlich nicht, weil wir im Frauenfußball nicht mit dem Videoassistenten arbeiten. Aber wenn man jetzt eine Fehlentscheidung trifft, dann wird die sicherlich natürlich so kommuniziert und bewertet. Aber man hat nicht automatisch dann eine schlechte Note. Wenn man zum Beispiel zwei tolle andere Szenen hatte, dann kann man das vielleicht wieder ausgleichen. Also da kann man schon in einem gewissen Spielraum agieren.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich sogar explizit nicht, dass es eine Fehlentscheidung ist, sondern ich glaube, dass der überhaupt zum Einsatz kommt oder irgendwie, ich weiß es auch nicht. Aber dann, ja, müssen wir dich auch nicht weiter in die Ecke drehen. Ich müsste es auch nochmal rausholen, wie es genau war. Aber irgendwas ist da zumindest mal rumgegeistert.
Merkst du oder hast du Unterschiede gemerkt im Vergleich, wenn du, ich sag mal, Kreisklasse, Bezirksliga oder so gepfiffen hast und jetzt im Profibereich, also bei den Spielern? Ist es klassisch so, dass in der Kreisliga, weiß ich nicht, mehr rumgeschimpft wird, oder verhalten sich die Spieler anders?
Ob sich die Spieler anders verhalten, weiß ich gar nicht. Natürlich fühlen sich manchmal, also ich glaube, Spieler fühlen sich generell benachteiligt, egal was man macht, weil, also man muss ja eine Entscheidung treffen und im Zweifel ist immer einer benachteiligt, zumindest fühlt derjenige das dann. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Charaktere auf dem Feld, das ist bei 22 Spielern, die auf dem Platz sind, aber auch normal, und das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Also es gibt diese Charaktere sowohl in den unteren Ligen als auch in der Bundesliga. Es gibt immer welche, die so ein bisschen Stress machen. Es gibt welche, mit denen man gut kann. Und ich glaube, da hat man in jedem Bereich diejenigen. Was ein Unterschied ist, zumindest für mich als Schiedsrichterin, ist das Drumherum. Also wenn man jetzt sagt, schimpfen Spieler mehr, das kann ich gar nicht so genau sagen. Mir geht es vor allen Dingen eher darum, dass Zuschauer in den unteren Ligen natürlich schon emotionaler sind, beziehungsweise man das als Schiedsrichterin mehr mitbekommt. Das liegt zum einen daran, dass ich jetzt natürlich über die Jahre mir auch ein dickes Fell angeeignet habe und mir das mittlerweile ziemlich egal ist, was da sozusagen kommuniziert wird von den Rängen. Aber jetzt in den größeren Stadien ist es auch so, dass ich natürlich gar nicht mehr alles mitbekomme. Also klar kriege ich das schon mit, wenn gepfiffen wird, wenn die buhen und wenn jetzt irgendwas gegen uns als Schiedsrichterteam läuft, das bekommt man sicherlich mit. Aber ich finde es nicht so schlimm, wenn sozusagen die ganze Zuschauerwand da grölt, als wenn ich beispielsweise auf einem Dorfsportplatz war und da sehe ich einen gezielten Zuschauer und der beschimpft mich permanent. Dann habe ich ein Bild zu dieser Person und dann finde ich das viel schwieriger, beziehungsweise ist es schon anders, damit umzugehen.
Jetzt unmittelbarer ist einfach.
Genau, also man steht sozusagen in unmittelbarer Konfrontation zu der Person und kann sich natürlich irgendwie auch nicht wehren, weil man ist jetzt ja auf dem Feld und muss das Spiel trotzdem weiterleiten. Aber das ist, glaube ich, ein Unterschied einfach so zu diesen unterschiedlichen Spielklassen. Und natürlich in der Bundesliga ist es vielleicht ein Stück gehend einfacher zu pfeifen, weil die Spielerinnen natürlich sehr guten Fußball spielen und das dann Spaß macht und man das Spiel laufen lassen kann. Man kann dann mit Vorteil Situationen arbeiten. Man muss nicht jeden Zweikampf wegpfeifen, sondern kann gucken, können die vielleicht trotzdem einen Spielaufbau machen. Und in den unteren Klassen ist es ja doch zum Teil eher gewünscht, dass man vielleicht 2, 3 V-Spiele mehr pfeift, dass weil wir alle wieder arbeiten sortieren müssen. Können, ein bisschen durchschnaufen können und einfach wieder Luft holen können.
Also ist es quasi auch für eine Schiedsrichterin schöner, wenn das Spiel flüssig läuft. Also ne, sagt man ja immer irgendwie für eine Mannschaft, die den Ball gut laufen lässt, natürlich schöneres Spiel, für die Zuschauer ja auch schöner anzuschauen. Also ist es auch für eine Schiedsrichterin schön, wenn man eher ein flüssiges Spiel hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich so unterschreiben.
Auch wenn du mehr laufen musst.
Ja, das, also macht nichts, nee. Dafür bin ich dann hoffentlich trainiert genug, dem zu folgen. Also das macht schon mehr Spaß, wenn man ein Spiel hat, was flüssig ist, was vielleicht auch fair ist, als wenn man ein Spiel hat, wo es wirklich ständig in die Beine geht und irgendwie eine Grätsche so nach der anderen und man 1000 Foulspiele hat, die man pfeifen muss. Das, wie schon gesagt, also das ist ja für die Zuschauer anstrengend, das macht ja dann auch keinen Spaß, aber auch für uns Schiedsrichter.
Ist es dann, man sagt ja manchmal, dass für Schiedsrichter dann so die, also ihr könnt ja leider keine Tore schießen und auch keine, also doch, könntet ihr schon, aber ist ja ähnlich. Ihr habt ja dann andere Dinge, die ja für euch auch wichtig sind und was für euch eine, sozusagen eine gute Aktion ist. Und mir ist da immer so ein lustiges Video im Kopf, das ist schon einige Jahre alt, ich glaube, es war in der Premier League, meine ich, wo ein Schiedsrichter nach einem Tor dann wirklich die Säge auspackt und jubelt und danach gesagt hat, das hat er gemacht, weil er in dem Moment so glücklich war, dass er passives Abseits und weiterlaufen lassen, dass er das korrekt ausgelegt hat und dass daraus das Spiel quasi weitergelaufen ist. Hast du sowas in die Richtung auch schon mal erlebt?
Also ich habe mich dann natürlich jetzt nicht so offensichtlich gefreut. Ich glaube, das kommt dann mitunter nicht ganz so gut an bei den Entscheidungen.
Also es ist schon ein bisschen kurios. Also
auf dem Dorfsportplatz aber, auf jeden Fall nicht. Ja, gut,
aber natürlich, also freut man sich als Schiedsrichter in dem Moment, wenn man sozusagen, also man hat einen Zweikampf und es passiert ein Foulspiel und eigentlich will man gerade pfeifen und dann sieht man, dass der Spieler oder die Spielerin den Ball noch durchstecken kann und sozusagen dann ein guter Gegenangriff starten kann. Dann zeugt es ja schon davon, dass man irgendwie so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und das Spiel auch leiten kann und weiß, was jetzt im nächsten Moment passieren kann. Und dann macht es schon Spaß, wenn man sieht, okay, man kann es jetzt laufen lassen. Und ich habe den Zweikampf gesehen, ich habe das bewertet, aber für die Mannschaft ist es jetzt das Bessere, das Spiel laufen zu lassen. Das ist natürlich schon was, worüber man sich dann innerlich freut, jetzt unabhängig davon, welche Mannschaft das ist. Das ist ja ganz egal, das würde in die eine Richtung genauso sein wie in die andere Richtung. Aber einfach, dass man sieht, okay, man hat diesen Spielzug und man hat jetzt nicht zu früh gepfiffen. Und das kaputt gemacht, weil dann regen sich ja auch im Nachhinein alle auf und sagen, ja, jetzt ein paar Sekunden gewartet, dann hätten wir doch weiterspielen können und hätten das Tor noch gemacht. Das muss man natürlich auch, ja auch über die Jahre so trainieren, beziehungsweise sich, ja, entweder man hat dieses Fingerspitzengefühl oder man muss halt dafür üben. Und das macht dann schon Spaß, also da freut man sich dann auch. Das ist ganz klar. Oder ich denke auch, wenn man jetzt Assistentin ist und man hat eine knappe Abseitssituation, die man dann richtig entschieden hat, weil die TV-Bilder das auflegen und sozusagen das nachweisen können. Da freut man sich im Nachhinein schon. Das ist jetzt natürlich mit den TV-Bildern kann es Fluch und Segen zugleich sein. Aber es gibt immer Momente im Spiel, wo auch wir Schiedsrichter Freude dran haben. Also es wäre schlimm, wenn nicht, sonst würden wir es ja wahrscheinlich nicht machen.
Hast du da mal so ein unerwartetes Kompliment von unerwarteter Stelle bekommen, so nach dem Spiel, wegen irgendeiner Entscheidung, wo dann jemand kam, wovor du jetzt gedacht hast, ach, er kommt jetzt?
Ja, es gibt immer mal so einzelne Trainer auch von den Mannschaften, die das sagen und das ist ja auch okay, also da freut man sich natürlich umso mehr, wenn es jetzt positives Lob ist, umso größer, wenn es beispielsweise vom Verlierer kommt, das ist irgendwie dann noch größeres Lob für eine Schiedsrichterin, als wenn es vom Gewinner kommt, weil als Gewinner ist es natürlich immer einfach zu sagen, ja, gut gepfiffen, super Leistung heute, als wenn das von der anderen Mannschaft kommt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach im Gespräch bleibt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich habe da auch kein Problem damit, wenn jetzt nach dem Spiel ein Trainer zu mir kommt und sagt, pass mal auf, irgendwie die Situation habe ich anders gesehen, kannst du mir nochmal erklären, was war da los oder das hätte ich irgendwie anders gemacht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit und das finde ich auch gut so, wenn man es eher offen anspricht und man vielleicht dann einen Weg findet, das zu besprechen, darüber zu kommunizieren, als wenn man sozusagen dann hinterm Rücken irgendwie hört, ja, die reden gerade schlecht über dich und was du für eine desolate Leistung abgeliefert hast, das finde ich dann eher schwierig. Also dann lieber wirklich der offene Weg und ja, miteinander reden.
Und hast du da deiner Erfahrung nach Unterschiede festgestellt? Zum einen Trainerin, Trainer, aber auch Spielerin, Spieler? Weil du ja, ich glaube, eine der wenigen bist, die ja sehr hoch, vielleicht sogar die einzige, die auf dem Niveau beide Geschlechter pfeift?
Ein paar gibt es noch, die das auch machen. Es ist halt bei den Frauen, würde ich sagen, vielleicht ein Stückchen familiärer, so vom ganzen Ablauf. Das ist natürlich auch in den letzten Jahren alles unglaublich professionell geworden und immer mehr Kamerapräsenz, aber noch ist es ganz schön, dass die Mannschaften einfach von einer anderen Struktur her aufgebaut sind. Und da ist es sicherlich so, dass man die ein oder andere Spielerin jetzt schon über mehrere Jahre kennt und auch schätzen gelernt hat. Und da ist es dann natürlich einfacher, nach dem Spiel miteinander zu sprechen. Das ist sicherlich jetzt bei den Frauen so ein bisschen anders als bei den Herren. Da ist vielleicht die Fluktuation zwischen den Mannschaften dann auch größer, zumindest bei einigen Spielern auf jeden Fall.
Und auf dem Platz?
Da ist es, würde ich sagen, also ich würde sagen, ich habe keinen Nachteil irgendwie erlebt, auch als Frau. Ich komme sowohl mit den einen als auch mit den anderen ganz gut klar. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer Leute, mit denen man besser kommunizieren kann, mit denen man besser klarkommt. Und das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also es gibt Spielerinnen als auch Spieler, mit denen komme ich sehr gut klar. Da freue ich mich auf die Spiele, weil da weiß ich, ja, die helfen mir auch im Zweifel und können ihre Mannschaft so ein bisschen wieder runterholen, wenn es jetzt gegen eine Entscheidung vom Schiedsrichter geht. Aber es gibt sicherlich auch welche, die ja sich aufregen und mit denen man nicht so den Draht hat, aber das ist sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern so.
Aber das ist dann schon noch spannend, weil ich habe jetzt gerade, wo du es erzählt hast, mit Frauen familiär und so, habe ich gedacht, ja, ist jetzt so im ersten Moment Nachdenken schon auch logisch, weil ja da auch dann dadurch weniger Druck, glaube ich, drauf ist, auf dem ganzen Konstrukt, sage ich mal. Und gleichzeitig ist ja dann wiederum so, wenn man dann in Amateurfußball gehen würde, da wäre ja noch weniger Druck drauf, aber da ist ja manchmal, ja, also gibt es ja dann so Ausbrüche. Ich glaube, die ganz schlimmen Zeiten, die sind jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber da war ja schon immer viel los auf den Amateurplätzen und das ist ja dann eigentlich schon paradox.
Ja, das stimmt. Also ich denke, gerade in den unteren Ligen, da freuen sich diejenigen Spieler die ganze Woche auf dieses Spiel und wollen jetzt irgendwie um jeden Willen gewinnen. Und ich glaube, da baut sich natürlich dann immer eine Emotionalität auf. Die Spieler wollen auch in den oberen Ligen gewinnen, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich denke, dass es natürlich schon was anderes ist, wenn es im Amateurbereich ist, wo dann die Emotionen höher kochen einfach. Ne? Da schaukelt man sich dann vielleicht schon nochmal hoch und hat sich in den oberen Ligen eher im Griff vielleicht. Vielleicht auch wegen der Medienpräsenz, dass es natürlich Konsequenzen haben würde, sowohl jetzt vom Trainerteam als auch von der Öffentlichkeit, wenn jemand da so aggressiv agieren würde.
Da ist dann,
so würde ich mir das, glaube ich, erklären.
Da stellt sich mir dann schon die nächste Frage, wie das dann, wie man das dann schafft, da junge Menschen dann weiterhin dafür begeistern, auch in dem Klima, in dem man ja immer anfängt, also im Amateurfußball ist ja immer der Beginn, da Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu werden, weil, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass bei uns in den untersten Ligen teilweise dann Schiedsrichter auch doppelt pfeifen müssen, irgendwie an einem Wochenende 3-4 Spiele machen müssen, weil es einfach nicht mehr besetzt wird. Teilweise haben sie dann schon in den untersten Ligen schon die simpelsten Lauftests weggelassen, damit halt alle, die es irgendwie gibt, da auch noch pfeifen dürfen, so rein regulatorisch. Und da fragt man sich dann schon, wie das geht. Hast du einen Ansatz, eine Idee oder wie beobachtest du das generell, die Nachwuchsentwicklung im Schiedsrichterbereich?
Das ist nicht einfach und ich glaube, da muss ich auch grundlegend was ändern, weil, wie du schon sagst, diese Emotionalität und die Aggressivität, die den Schiedsrichtern gegenüber gezeigt wird, das hat schon zugenommen in den letzten Jahren, würde ich sagen, gerade in den unteren Ligen. Und es ist eine traurige Entwicklung, weil dadurch natürlich nicht gewährleistet werden kann, dass wir junge Schiedsrichter mobilisieren können, dass wir einfach gute Leute haben, die auch an der Basis arbeiten. Ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen in der Gesellschaft für sensibilisieren, dass diejenigen als Ehrenamt machen, dass die das alle in ihrer Freizeit machen und einfach am Spaß aus der Sache, also weil sie den Fußball lieben, weil sie irgendwie was für die Gemeinschaft machen wollen. Und man muss sich immer überlegen, wenn jetzt diese Person nicht pfeifen würde, dann würde das Spiel entweder A ausfallen oder B würde es vielleicht einen Vereinsvertreter pfeifen, was dann aber auch wiederum dazu führt, dass sich die andere Mannschaft benachteiligt fühlt. Also das ist ein Prozess, ich glaube, den man auch nicht von heute auf morgen lösen kann. Ich glaube, man muss wirklich halt gerade auch in den unteren Klassen mehr die Leute ja wachrütteln, dass es schon eine ernste Lage ist, weil Spiele ausfallen beziehungsweise weil Spiele mittlerweile dann nur noch mit einem Schiedsrichter besetzt werden und nicht mehr mit zwei Assistenten zusätzlich. Das ist ja zum Teil auch weniger geworden, einfach weil die Leute wegbrechen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil natürlich gerade die älteren Schiedsrichter wegbrechen, die das über Jahrzehnte lang geleistet haben, jedes Wochenende zum Teil 2 bis 3 Einsätze zu machen.
Die sich ja auch leisten konnten, also finanziell, das muss man sich teilweise ja auch wirklich leisten können, weil so richtig viel Geld gibt es dafür nicht. Du brauchst dann im Zweifel ein Auto, du musst da dahin, musst Benzin zahlen und so. Es ist ja alles auch noch Zeit- und Geldfaktor.
Genau, und sicherlich bei den jungen Schiedsrichtern, zumindest ist meine Einschätzung so, die fangen an und entweder sie sehen dann, dass vielleicht eine Entwicklung möglich ist, dass sie auch diesen großen Traum verfolgen, höherklassig zu pfeifen. Das muss jetzt ja nicht bei jedem Bundesliga sein, aber die vielleicht trotzdem dann im Land pfeifen wollen, die in der Oberliga pfeifen wollen, beziehungsweise dann in der Regionalliga, die diese Möglichkeit sehen und die dann vielleicht den Werdegang bestreiten. Das sind dann natürlich aber diejenigen, die auch in der Kreisliga fehlen, also die sich dann sozusagen dafür entscheiden, okay, ich versuche weiterzukommen, ich versuche aufzusteigen. Und die anderen jungen Sportler, denen kann man das dann auch nicht vorwerfen, wenn du dann jedes Wochenende irgendwie beschimpft wirst, beziehungsweise es dann vielleicht auch gegen körperliche Gewalt geht, dass man dann sagt, okay, ich habe das jetzt hier 1-2 Jahre probiert, aber irgendwie kann ich das doch nicht mehr machen. Und das ist jetzt nicht das, warum ich damals angefangen habe. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die traurig ist und wo man wirklich dagegenhalten muss.
Ja, es ist auch schwierig, weil man, glaube ich, gerade als Amateursportler, so wie als Profisportler wahrscheinlich genauso, aber im Amateurbereich ist es auch halt immer ein großes Thema, dass man direkt nach dem Spiel sofort den Schiedsrichter bewertet. Also du sagst dann immer, ja, heute war er gut, heute war er nicht so gut, heute war er besser als letztes Mal und so. Also es ist immer so gleich diese Bewertungsschiene da und man sagt sich das ja auch immer so leicht, so ja, der Schiedsrichter sieht ja auch 22 Gurken, also das ist ja dasselbe. Aber das ist halt irgendwie anders, weil der Schiedsrichter ja in der undankbaren Position ist, so ist zumindest meine Erklärung, dass er alleine ist und die anderen sind im Team. Und wenn ich mit 10 anderen Gurken im Team bin, dann falle ich da nicht so auf als Gurke. Aber der Schiedsrichter ist halt, also wenn jetzt alle auf dem Platz Gurken sind, dann fällt der Schiedsrichter natürlich auf, weil er ist alleine und die anderen haben noch mindestens 10 andere. Und ja, ich weiß auch nicht, wie man das löst, dass man aus diesem Bewertungsdenken da rauskommt, weil ich glaube, das wäre wichtig, um da einen normalen Umgang zu finden. Und es liegt ja gar nicht dran, dass die Schiedsrichter dann alle immer doof sind oder abgehoben oder schlecht oder so, sondern es ist halt irgendwie einfacher, das schlechte Spiel an einer anderen Person festzumachen, die nicht aus der eigenen Mannschaft kommt. Und ich weiß nicht, wie man das löst. Das ist ja ein jahrzehntelanger Prozess wahrscheinlich.
Ja klar, es ist einfacher, wenn ich jemanden anders gefunden habe, der sozusagen der Schuldige dafür ist. Aber was wäre denn dir als Sportler lieber, wenn du sozusagen trotzdem einen Schiedsrichter hast, der vielleicht 2-3 Einwürfe in die falsche Richtung anzeigt, beziehungsweise wenn er dann jetzt schon fortgeschrittenen Alters ist, auch nicht mehr ganz bis zum 16er durchläuft, sondern weniger Laufstrecken hat. Oder wenn du jemanden hast, der ja entweder das Spiel ausfällt oder von dem anderen Verein ist. Also was ist denn besser für dich? Also
ja, im Zweifel,
das muss man sich ja immer fragen.
Ja, total. Aber gut, also interessant, dass du das sagst. Das habe ich mir tatsächlich auch schon mal gedacht, ob das eine Variante wäre, um das bewusst zu machen, dass man mal sagt, es gibt mal ein, zwei, drei Wochenenden oder vielleicht einen Monat lang, sagt der Verband, hey, jetzt pfeift immer jemand vom Heimteam. So, oder jemand vom Auswärtsteam, egal wie man das dann löst. Aber ihr müsst es selber machen und dann zu schauen, was dann passieren würde. Weil auf der einen Seite glaube ich, dass es sogar ganz gut funktionieren könnte. Und damit will ich nicht die Arbeit von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern abwerten. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich eine Lösung sein für gerade untere Ligen, wenn es halt einfach Schiedsrichterknappheit gibt. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass diese andere Ende der Skala, da geht es dann Sodom und Gomorra. Also ja, das ist so, ja, wahrscheinlich würde das nur was bringen, wenn es die Mannschaften wirklich mal machen müssten oder die Ligen, die unteren, wenn die es wirklich mal erleben.
Na, man müsste es wahrscheinlich verpflichten, also das, sonst würde das wahrscheinlich keiner freiwillig machen, wobei ich das jedem mal.
Was meinst du verpflichten?
Also, dass sozusagen ein Vereinsvertreter
das ja, genau.
Müsste. Aber ich kann es eigentlich jedem nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Man kann das ja mal machen bei sich im Verband, im Kreis. Und einfach mal austesten, kann ja auch ein D- oder F-Jugendspiel sein, wie viele Entscheidungen man doch in dieser kurzen Zeit treffen muss und auf was man alles achten muss. Und ich glaube, dann ist man überrascht, auf was wir Schiedsrichter alles achten sollen. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen das Verständnis für die andere Person beziehungsweise auch diese anderen Sportler entwickeln würde, würde das ja gegenseitig gut tun. Also ich glaube, dass ein guter Schiedsrichter derjenige ist, der früher auch mal selbst Fußball gespielt hat, einfach weil man dann das Verständnis dafür hat, wie bestimmte Abläufe sind und ja, dass halt eine Grätsche dann auch mal wehtut und warum der Schiedsrichter dementsprechend pfeifen sollte. Aber auch für die andere Seite einfach zu sehen, okay, worauf muss ich jetzt achten? Was mache ich jetzt? Was machen die Spieler? Wie reagieren die auf meine Entscheidungen? Ich glaube, das wäre ganz interessant. Und letztes Jahr, also im Jahr des Schiedsrichters, wurde da ja ganz viel gemacht. Und da haben ja auch viele Fußballer dann mal versucht, die Pfeife in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, da werden einige überrascht. Also das kann ich jedem nur nahelegen, das mal auszutesten.
Gibt es denn für, egal in welchem Level man pfeift, auch eine Begleitung, gerade für so kritische Situationen? Also gibt's da, wird man da irgendwie ein bisschen geschult oder gibt es da Handreichungen so im Umgang mit solchen Situationen, wie man sich da am besten verhält?
Also inwiefern jetzt Begleitungen?
Also konkretes Beispiel von dir vorhin, es gibt einen bestimmten Zuschauer oder zwei Zuschauer, die dich immer wieder anpöbeln. Und da, wenn das neu ist, ist es ja eine sehr, also es ist immer eine unangenehme Situation, aber wenn man es noch nie erlebt hat, dann weiß man vielleicht auch nicht genau, wie man damit umgeht. Und gibt es da irgendwie von Verbands- oder Schiedsrichterverbandsseite ja so eine Art Leitfaden, wie man mit sowas umgeht? Was mache ich dann? Wo ist so eine rote Linie? Also so, gibt es da so Hilfe?
Also am Anfang ist es so, wenn man gerade frisch den Schiedsrichterschein erst gemacht hat und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, dann sollte es ja möglich sein, dass ein Coach einen mitfährt. Das ist dann ein erfahrener Schiedsrichter, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und guckt. Das ist dann wahrscheinlich auch die Person, die einem ein bisschen Feedback gibt und die einen versucht, durch bestimmte Dinge zu leiten. Und mit der kann man dann halt auch darüber sprechen, was in solchen Situationen möglich ist und was nicht. Und dann ist es einfach so, dass man sich natürlich auch typabhängig, gar keine Frage, ein dickes Fell aneignet und über die Jahre lernt, damit umzugehen, beziehungsweise das nicht mehr an sich ranzulassen. Und jetzt bei uns im Bereich ist es dann so, dass wir auch dann mit Sportpsychologen arbeiten, wenn solche Situationen sind, beziehungsweise diverse Kommunikationstrainings machen und wie man halt in diesen Situationen umgeht und ja, deeskalierend wirkt. Das ist dann so das, was wir aber eher in der höheren Ebene, also auf Bundesliga-Ebene machen.
Wir bewegen uns langsam Richtung Zielgerade und bevor wir noch ein paar Fragen von unseren HörerInnen stellen, die wir gesammelt haben im Vorfeld, was waren bis jetzt so die Highlights deiner Karriere? Also welche besonders vielleicht großen Spiele hast du schon gepfiffen oder was waren so Spiele, wo du hinterher gesagt hast, ja, da werde ich irgendwie bis zum Schluss immer dran denken?
Also ich hatte letztes Jahr bzw. letzte Saison die Möglichkeit, das Pokalfinale der Frauen leiten zu dürfen zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg. Und das war natürlich mit Abstand jetzt irgendwie das größte Spiel, was ich in meiner sportlichen Laufbahn geleitet habe. Und das war eine einmalige Sache. Es war eine tolle Chance. Und ich habe das sehr genossen. Es war in Köln vor ausverkauften Stadion mit 44.000 Zuschauern. Das war eine unglaublich tolle Atmosphäre. Das zweite Jahr jetzt in Folge, dass das Stadion bei einem Frauenpokalfinale ausverkauft ist. Das zeigt einfach, was auch der Frauenfußball für eine Entwicklung genommen hat und wie da einfach dieses Interesse jetzt da ist. Und das war, ja, das war einfach klasse. Da erinnere ich mich gerne zurück und das war eine tolle Gelegenheit.
Was hat der Schiedsrichterbeobachter nach dem Spiel gesagt?
Der war zufrieden.
War zufrieden.
Ja. Der konnte dann gar nicht mehr so viel sagen, weil das haben wir, glaube ich, an dem Tag dann auch nicht mehr an uns rangelassen. Wir hatten da andere Sachen, wichtigere Sachen zu tun. Nee, das war auf jeden Fall, jetzt wenn ich so ein Spiel hervorheben müsste, natürlich das, was am größten war. Aber ich hatte auch jetzt tolle andere Erfahrungen, dass ich mal bei internationalen Spielen mitfahren durfte, als vierte Offizielle dann. Beziehungsweise habe ich, das ist jetzt auch schon, muss ich überlegen, 8 Jahre her, da war ich beim Nordic Cup in Finnland und habe dort selber internationale Spiele leiten dürfen von Juniorinnenmannschaften und dann jetzt halt die internationalen Einsätze als vierte Offizielle, wo man dann bei Länderspielen beziehungsweise bei Champions League Spielen dabei war. Das ist auch klasse, das ist toll und das ist auch natürlich einer der Gründe, warum man das macht, weil es Spaß macht und weil es ja einfach toller Fußball ist und es eine coole Atmosphäre ist, wenn man dann viele Zuschauer hat und dann sozusagen mit den Mannschaften einläuft. Das ist einfach toll.
Also ist das auch so, wenn man die Hymne hört, ist das dann schon mal noch was Besonderes?
Auf jeden Fall, ja. Also für mich schon. Doch.
Eine Frage müssen wir stellen an dich als Regionalliga-Schiedsrichterin. Wir sind ja auch der inoffizielle Pele Wollitz Podcast, großer Freund von Pele. Und müssen natürlich fragen, hast du schon mal ein Spiel mit Cottbus-Begleitung gepfiffen? Und falls ja, wie ist Pele Wollitz so?
Ja, habe ich. Jetzt natürlich nicht mehr dadurch, dass sie in die dritte Liga aufgestiegen sind. Da kann ich sozusagen nur von der letzten Saison erzählen. Da war ich ja einige Male jetzt als Assistentin, beziehungsweise am letzten Spieltag auch als vierte Offizielle da. Ich weiß nicht, ob sie mich da als Frau eingesetzt haben, um die Gemüter zu beruhigen. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Was? Da gibt es doch keine Gemüter zu beruhigen. Also bitte, Miriam.
Und ich bin dann jetzt mit ihm klargekommen, aber man weiß natürlich, wie er ist, aber das ist natürlich auch ein Typ und ich glaube, dass es gut ist im Fußball, dass es solche Typen auch gibt.
Also auf jeden Fall.
Dann würden wir mal zu den Fragen unserer HörerInnen springen. Eine Sache, die uns erreicht hat, ist, wie lange beschäftigt man sich noch mit Fehlentscheidungen? Also wenn man irgendwie nach dem Spiel oder vielleicht ja auch im Spiel manchmal schon merkt, boah, hier bin ich jetzt mal falsch abgebogen bei einer Entscheidung. Lässt man das noch eine Zeit an sich ran oder ist das dann auch so, naja, abhaken, weil ich bin ja nächste Woche wieder im Einsatz und da muss ich wieder voll fokussiert sein?
Also im Spiel sollte man es schnellstmöglich abhaken, weil es nie gut ist, wenn man irgendwas noch im Hinterkopf hat und dann braucht man auch ein gutes Team, das sozusagen merkt und spürt, dass jetzt irgendwas im Kopf in einem vorgeht und dass man dann auch zum Beispiel Assistentinnen hat, die dann sagt, so jetzt ist gut, hack ab, wir machen weiter. Weil ich glaube, sonst ist man auch für die nächsten Entscheidungen nicht fokussiert genug. Aber klar, wenn es dann nach dem Spiel nochmal aufkommt, dann guckt man sich die Szenen an und dann sind es sicherlich noch ein paar Tage, wo man damit vielleicht auch hadert, je nachdem, was es natürlich für eine Entscheidung ist, ob die jetzt also einfach nur falsch war oder auch spielentscheidend, das ist natürlich auch immer ein Unterschied. Aber man muss dann versuchen, die Spiele zu analysieren, zu gucken, woran lag es, was war jetzt Auslöser, warum habe ich das so entschieden, bin ich vielleicht falsch gelaufen, stand irgendwer im Weg, ist vielleicht auch eine Ausrede, aber dass man einfach guckt, was kann ich das nächste Mal besser machen, um dann aus dieser Situation zu lernen. Und dann versuche ich eigentlich nach einigen Tagen das abzuhaken, dass man einfach wieder einen freien Kopf hat für die anderen Entscheidungen.
Ja, das klingt schlüssig. Gerade im Spiel hat man ja auch nicht die Zeit, ewig lange da noch dran festzuhängen. Aber ich glaube, da muss man auch, also kriegt ihr da, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr arbeitet auch mit Sportpsychologinnen zusammen, holt man sich da dann auch mal den ein oder anderen Tipp, wie man das schnell abhaken kann?
Ja, also die versuchen einem dann natürlich so ein paar Techniken mit an die Hand zu geben, dass man sich irgendwie fokussiert und an was anderes denkt. Aber also wir sind ja auch Sportlerinnen und also das ist ja mein Anspruch auch an mich selber, dass ich alles so bestmöglich entscheide und richtig entscheide. Und natürlich ärgert mich das dann auch im Nachhinein, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch der falsche Sport, also wenn einem das alles egal wäre. Aber ja, man muss dann versuchen, so für sich seine Möglichkeiten herauszufinden, wie kann ich die Situation abhaken. Also da gibt es ja dann ein paar Techniken und ja, genau.
Da war eben auch schon der Schlusspfiff, aber wir gehen jetzt in die kleine Nachspielzeit und ich würde mal noch eine Frage rauspicken unserer HörerInnen. So ganz an dem Thema VAR kommen wir dann doch auch nicht vorbei. Bist du froh, noch nicht die Videounterstützung zu haben oder sagst du manchmal, boah, das Spiel wird ja auch schneller, es wäre manchmal schon gut, wenn ich auch drauf zurückgreifen könnte?
Also ich hatte beim Pokalfinale das erste Mal die Gelegenheit, mit dem Videoassistenten arbeiten zu können. Das ist sozusagen das bisher einzige Spiel im Frauenfußball, wo das eingesetzt wird, im DFB-Bereich. Und ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen als guter Backup empfunden. Also natürlich hat man eine gewisse Anspannung vor diesem Spiel. Das ist ja auch ganz klar, es ist ein wichtiges Spiel, es gucken ganz viele Zuschauer zu und man will das bestmöglich machen und natürlich ist mein Anspruch an mich selber, das auch selber entscheiden zu können und das zu sehen. Aber in dem Moment hatte ich eine Videoassistentin mit Riem Hussein, die sehr erfahren ist und wo ich wusste, okay, wenn jetzt irgendwas gewaltig gegen den Baum laufen sollte, dann ist sie da und sie könnte jetzt dazu führen, dass sozusagen nicht was ganz absurd Blödes passiert und dann deswegen vielleicht die eine Mannschaft gewinnt, obwohl ich eine Fehlentscheidung gemacht habe. Also in dem Moment hatte ich klar den Anspruch an mich, ich will es selber entscheiden und ich will das alles sehen. Aber wenn jetzt was passiert, dann gibt es jemanden, der dich auffängt und der dann da ist, dass es sozusagen nicht zu einer ganz unfairen Situation kommt, wo dann vielleicht die andere Mannschaft gewinnt, beziehungsweise wo ich einen ganz glasklaren Strafstoß nicht sehe und das ganze Stadion sieht es nur, wir vier als Team sehen es nicht. Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Von daher war ich da eigentlich ganz froh, jemanden zu haben. Und ich glaube, man muss den Videoassistenten als Chance sehen, einfach als Chance, dass es ein fairer Sport bleibt, weil, wie er schon sagt, also es wird alles schneller und auch gerade die Abseitsentscheidungen, das sind ja zum Teil Millimeterlinien, die dann gezogen werden. Das ist ja fürs menschliche Auge manchmal so krass, das in dieser Geschwindigkeit sehen zu können. Und ich glaube, das muss man halt einfach als Chance sehen und nutzen und nicht, dass man dem Ganzen was Böses möchte. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Hört sich auf jeden Fall nach einer gesunden Einstellung an. Ich bin mir auch nicht sicher, ob all deine männlichen Kollegen das auch so zugeben würden, dass sie es gerne so sehen. Aber ich finde das sehr gut, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Schiedsrichter immer so ein bisschen in der Zwickmühle sind, inwieweit sie quasi dadurch in Anführungszeichen diese Kontrolle abgeben, inwieweit das gesellschaftlich in Ordnung ist oder nicht. Und es ist ja genau das. Und ich glaube, dass wenn man das so formulieren würde wie du, ich glaube, dass es die Akzeptanz bei Fußballfans enorm erhöhen würde, weil, also, ist ja niemand doof. Das ist ja, genau das soll es ja sein. Es soll ja genau ein Backup sein. Hm. Wenn was schief läuft, dann greift man ein. Und ich glaube, die Sicht wäre, also finde ich super, und ich glaube, das deckt sich auch mit dem größten Teil der Fans, egal ob sie jetzt den VAR gut oder schlecht finden.
Mhm, ja.
Ich habe noch eine Frage, oder was ist ich, die Frage wurde uns gestellt, um sie weiterzureichen. Mit welchen Spielertypen oder Positionen, muss man sagen, hat man den meisten Ärger auf dem Platz? Also zum Beispiel Innenverteidiger, Sechser, Stürmer, Torwart. Kann man das sagen?
Kommt auf die Richtung drauf an. Also Stürmer natürlich, die gerne irgendwie einen Stoßen gesehen haben wollen im 16er.
gesehen
oder haben gespürt haben wollen. Und die Verteidiger natürlich, wenn die Abseitsfahne wieder nicht kommt, was doch ganz glasklar war. Das ist situationsabhängig.
Als Stürmer kann ich da sagen, ich habe immer einen Stoßen im 16er. Ja. Das ist klar.
Das wurde dir wahrscheinlich nie vergönnt, dass du da auch mal.
Wurde nie gepfiffen. Ja. Wurde nie
gepfiffen. Immer gegen dich. Das ist auch bekannt. Über die Grenzen deiner Region hinaus bekannt, dass du oft benachteiligt wurdest. So, dann noch die letzte schnelle Frage. Wo gibt es die beste Stadionwurst?
Die beste Stadionwurst. SV Grün-Weiß-Rieder.
Also dein Heimatverein. Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Alle Groundhopper können da jetzt hinfahren. Wunderbar. Miriam, es war wirklich sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn alle Schiedsrichter und Schiedsrichter so offen und so authentisch mit dem Thema umgehen würden und die Zunft so schön vertreten wie du, dann hättet ihr, glaube ich, weniger Probleme mit Akzeptanz bei Fans und sonstigen. Also wirklich sehr sympathischer Auftritt, hat uns sehr gut gefallen, sehr interessant. Und hoffentlich haben wir dich nicht zu sehr gegrillt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann wünschen wir allen, die zugehört haben, bis zum Schluss, wie immer, alles Gute. Und wir hören uns dann sicher bald. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit. Wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.